Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung. Diesmal soll es gehen um Super Mario Odyssey, ein neues Mario aus dem Hause Nintendo, das erste für die Switch. Und trotzdem ging ich an dieses Spiel recht skeptisch ran. Wie skeptisch ich hinterher geblieben bin, das verrate ich jetzt, und zwar Sebastian Stanke. Hallo Sebastian.
Okay, André. Hallo Leute, wie skeptisch bist du geblieben? Dann haben wir es hinter uns.
Okay, Sebastian, meine Skepsis hat sich erledigt. Schönen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Und das war es nicht. Wir sprechen ein bisschen über das Spiel an sich und was meine Skepsis beseitigt hat. Sebastian ist hier, um mir ganz viele drängende Fragen zu stellen. Bevor Sebastian überhaupt anfangen kann, drängende Fragen zu stellen, erzähle ich zwei Takte zum Spiel. Super Mario Odyssey, wir haben es schon gesagt, es ist das erste Mario, das erste große Mario für die Nintendo Switch. Es ist vermutlich sozusagen der größte Mario-Release, würde ich mal behaupten, seit Super Mario Galaxy. Ich habe das Gefühl, viele von den Super Mario New, Super Mario Wii U's und ähnliches hatten vielleicht nicht so viel Hype, nicht so viel Aufmerksamkeit wie dieses Spiel. Kostet 50 Euro, wenn man das bei Amazon kauft. Ich habe den Fehler gemacht und habe mir ein Modul schnell beim örtlichen Saturn gekauft am Release-Tag und musste 55 dafür hinblättern. Es ist ein 3D-Mario, es ist, sag ich mal, in der Ahnenlinie eher ein Mario 64-Nachfolger, in der Hinsicht, dass man eben durch eine 3D-Welt läuft, auch so von den ganzen Perspektiven und ähnliches. Es hat aber diesmal einen speziellen Kniff. Mario hat einen Geisterfreund dabei, Cappy, der in Form einer Mütze, kommt auch aus einem Hutland, auf seinem Kopf sitzt, die bekannte Mario-Mütze und später noch viele andere Kopfbedeckungen. Und mit Hilfe von Cappy kann man eine Reihe von Gegnern in dieser Spielwelt übernehmen. Und wenn man diesen Gegner übernimmt, dann hat man auf einmal sozusagen ein anderes spielmechanisches Erlebnis vor sich. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine der Kanonenkugeln in der Mario-Welt übernehme, einen sogenannten Kugelwilli, dann steuere ich den auf einmal, indem ich Gas gebe. Ich kann auch quasi aufhören, Gas zu geben, aber ich kann eben nicht bremsen und muss den wie in einem Rennspiel manchmal durch enge, kurvige Passagen lenken. Oder es gibt die bekannten Goombas, das sind diese kleinen pilzförmigen Monster. Und einen Goomba kann ich übernehmen, der hat den Vorteil, dass er auf Eis nicht rutscht und er kann vor allem gestapelt werden. Wenn ich mit einem Goomba auf einen anderen Goomba springe, baue ich einen immer höheren Goomba-Turm und dann gibt es zum Beispiel kleine Aufgaben in der Spielwelt, da steht ein weiblicher Goomba, eine Goombette herum und die steht aber auf einer erhöhten Plattform und wenn ich es schaffe, einen so hohen Turm zu bauen, dass ich auf Augenhöhe mit dem Mädchen Goomba bin, dann freut die sich so sehr, dass sie mir dafür eine Belohnung gibt. Das sind sozusagen die Sachen, die aus den unterschiedlichen Gegnern dann an neuer Spielmechanik erwachsen. Ja, und ich glaube, an der Stelle höre ich auf, einen Monolog von mir zu geben und frage Sebastian, was möchtest du denn alles wissen über Super Mario Odyssey?
Okay, ich möchte erstmal das grobe Bild von diesem Spiel haben. Ich nehme an, das ist nach wie vor ein klassisches 3D-Mario mit dem Fokus auf Jump'n'Run, also eine präzise Steuerung dieses knuffigen Klempners und das korrekte Benutzen seiner Fähigkeiten. Die Mütze dient ja nicht bloß zum Besetzen von Gegnern, zum Fernsteuern von Gegnern. Man wird ja zu denen, also man verwandelt sich in sie, das ist ganz komisch. Aber die ist ja auch eine Waffe, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also die Mütze, die kannst du in ganz vielen unterschiedlichen Arten einsetzen. Du kannst sie als Waffe verwenden, wobei sie, glaube ich, so in meiner Erinnerung gar nicht mal so häufig, dass er als Waffe fungiert. Sie zerstört zum Beispiel halt Kisten oder auch andere Hindernisse, die nicht so fest sind. Du kannst mit ihr auch Dinge einsammeln. Also wenn zum Beispiel Münzen oder Monde zu weit entfernt sind. Monde sind die Sachen, die man in Super Mario Odyssey einsammelt. Früher hat man Sterne gesammelt, jetzt sammelt man eben Monde. Und dann kannst du die Mütze danach werfen. Wenn die außerhalb der Reichweite von Mario sind, also über einem bodenlosen Abgrund schweben, kannst du die Mütze werfen und wenn die Mütze sie erreicht, dann werden die auch eingesammelt. Aber die Hauptfunktion der Mütze ist eben tatsächlich, dass man damit bestimmte Gegnertypen übernimmt und sich dann eben eine Mario-Version dieses Gegners verwandelt. Ja, das bedeutet meistens, der Gegner kriegt einen Schnurrbart verpasst.
Oh, aber das ist nicht möglich mit allen Gegnertypen, sondern nur mit bestimmten Gegnertypen. Gibt es da Hinweise im Spiel, welche da funktionieren? Ist es ja offensichtlich? Muss man ein bisschen rumprobieren?
Also es ist relativ offensichtlich, weil alle Gegner ab einer bestimmten Größe funktionieren normalerweise nicht mehr. Aber du musst ein bisschen rumprobieren. Also du merkst das natürlich, du wirfst die Mütze und dann prallt sie am Gegner ab oder es passiert sonst nicht viel, dann weißt du, okay, diesen Gegnertypus kann ich wohl nicht übernehmen. Es gibt ein Achievement dafür, dass man alle Gegnertypen, die zu übernehmen sind, im Spiel einmal übernommen hat. Jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube, das waren deutlich über 60. Also es geht schon echt oft.
Okay, dann will ich jetzt ein bisschen was zur Spielstruktur wissen. Man hat also verschiedene Welten. Das sind so wohl über 10 Stück und die funktionieren so ein bisschen wie Sandboxen. Ich würde jetzt den Begriff Open World nicht gern nennen, sondern eher so große Abenteuerspielplätze, wo man sich praktisch sehr frei bewegen kann. Und wie ich gesehen habe, auch sogar ein bisschen, naja, NPCs und Story erlebt.
Ja, also das ist wirklich vom Modell her wie bei Mario 64. Wer sich erinnert, bei Mario 64, da waren das auch alles so, heute würde man sagen, so kleine Open-World-Hubs. Die sind nicht irrsinnig weitläufig. Also man kann die meisten davon, würde ich behaupten, ich sag mal, von 2-3 Minuten vielleicht von oben nach unten durchqueren, je nachdem, welche Fortbewegungsmethode man auch wählt, vielleicht ein Ticken länger. Also sie sind relativ klein, sie sind dadurch aber auch übersichtlich und sie sind aber vollgestopft mit kleinen Attraktionen und kleinen Level-Design-Konstellationen, in denen man dann eben bestimmte Aufgaben meistern muss, um diese Monde zu bekommen. Und es gibt unfassbar viele Monde. Also ich meine, es gibt auch da wieder ein Achievement, das man freischalten kann für das Sammeln von 600 Monden. Man schaltet zusätzliche Spielwelten frei, versteckte Spielwelten, ich glaube bei 200 und bei 500 Monden und ich glaube dann, alles was danach kommt, ist sozusagen dann nur noch eine Eitelkeit. Und das klingt erstmal so, als ob das nur vollgestopft wäre mit Sammelobjekten, was einerseits richtig ist, weil es geht ja immer nur um das Einsammeln dieser Monde, aber jeder Mond oder ich sag mal so 75% aller Monde sind eben verbunden mit kleinen Herausforderungen und das ist der Kern des Spiels. Es sind wirklich alles Häppchen so zwischen 30 Sekunden und vielleicht mal 10 Minuten, aber der Großteil der Herausforderungen in Super Mario Odyssey sind wirklich kleine 3-5 Minuten Häppchen. Eine konkrete Herausforderung erledigen, Mond einsammeln, weiter und zur nächsten Station.
Also wie du es vorhin beschrieben hast, zum Beispiel bei diesem weiblichen Goomba, der schier unerreichbar ist, wenn man da den Turm aus Goombas hoch genug baut und sie erreicht, da dürfte ein Mond aufploppen. Und ich nehme an, auch viele andere Orte im Spiel sind zumindest interessant genug oder irgendwie markiert, dass man weiß, hier wird sicherlich was zu holen geben. Ist das befriedigend als Spielstruktur oder gibt es auch noch einen roten Faden, der dich ansonsten durch den Level führt oder ist es wirklich pures, mach was du willst?
Also es gibt die Story-Kampagne und die Story-Kampagne, das ist sozusagen erstmal der rote Faden. Ja, also es geht wie üblich darum, Prinzessin Peach wurde entführt und soll diesmal von Bowser zur Heirat gezwungen werden und damit er heiraten kann, klaut sich Bowser jetzt in all diesen Welten sein Zubehör für diese Hochzeit zusammen. Hier einen Brautstrauß, da einen Ring und so weiter und so fort. Bisschen anachronistisch die ganze Geschichte, ja, also man würde sagen, wenn es nicht Nintendo wäre und da würde jemand anders daherkommen und würde so ein kontroverses Thema wie eine Zwangsheirat in so eine belanglose kleine Kindergeschichte verpacken, da würde vielleicht der eine oder andere seine Augenbraue heben. Bei Mario ist es sozusagen Standard, ja, seit 1000 Jahren wird Prinzessin Peach entführt, man hat sich schon immer mit Gruseln geweigert, sich darüber Gedanken zu machen, was Bowser denn tatsächlich mit ihr vorhat. Jetzt wissen wir, ja, dass es zumindest um eine Zwangsheirat gehen soll. Wenn man das aber ausblendet, was natürlich bei Mario relativ leicht ist, dann geht es darum, dass du halt jedes Mal in eine neue Welt kommst und dort gibt es dann meistens eben schon einen deutlich erkennbaren Zielpunkt, zum Beispiel eben, es gibt eine Welt, da will sich Bowser sein Hochzeitessen zusammenklauen und das wird in einem riesigen Topf über einem Vulkan gekocht, in diesem Schlemmerland, die berühmt sind für ihren tollen Eintopf, ja, und dann siehst du halt diesen Topf in der Ferne über dem Vulkan schweben und du weißt schon, okay, das ist sozusagen das Endziel in diesem Level und über verschiedene kleine Abschnitte bewegst du dich dann halt dorthin. Und wenn du dann aber die Geschichte durchgespielt hast, würde ich behaupten, hast du bestenfalls die Hälfte von dem Spiel gesehen. Und dann bist du in diesem Modus, wo du wirklich einfach durch die Welt läufst und dir deine kleine Herausforderung suchst, auf die du gerade Lust hast.
Das Ziel ist es ja dann, tatsächlich alle diese hunderte Monde zu finden, die ja teils etwas schwieriger zu erreichen sind, teils aber trivial versteckt, nicht wahr?
Ja, genau. Also das Coole ist tatsächlich, du läufst durch diese Spielwelt und die ist erstens so designt, dass du überall links und rechts ständig Dinge siehst, wo du denkst so, oh, was ist denn das? Da könnte was sein. Also die typische Mario-Spielerführung funktioniert ja über Münzen. Wenn irgendwo Münzen sind, weiß der Mario-Spieler, haha, da könnte was sein. Also wenn zum Beispiel ein Kreis aus Münzen am Boden verteilt ist, lohnt es sich vielleicht in der Mitte dieser Münzen mal einen Stampfsprung zu machen und zu gucken, was passiert. Oder wenn du irgendwo langläufst und da ist ein schmaler Grat, der links von deinem Weg abzweigt und er scheint aber ins Nichts zu führen, aber am Ende dieses Weges siehst du Münzen. Es lohnt sich wahrscheinlich hinzulaufen und mal zu gucken, ob da nicht irgendwo ein Vorsprung ist, auf den man runterspringen kann. Und auf diese Art und Weise ziehen sie immer wieder sehr geschickt so deinen Blick auf die nächste kleine Herausforderung, die du dir suchen könntest. Ja, sei es, dass irgendwo eine Röhre auf einmal rumsteht und man weiß, dass wenn man in eine Röhre klettert bei Mario, dann kommt man wahrscheinlich in einen anderen Spielbereich, wo wieder was zu unternehmen ist. Sei es, dass irgendwo ein Gegner rumhopst, wo du dir denkst, so wie ist der denn dahin gekommen und wie komme ich zu diesem Gegner und so weiter und so fort. Und ohne Worte und ohne, dass du zwingend auf die vorhandene Ingame-Map schauen musst, kannst du so immer wieder dir ein neues Ziel suchen und immer wieder erkennen, okay, hier ist wahrscheinlich noch eine weitere Herausforderung versteckt, wo ich so einen Mond ergattern kann.
Wie schwierig sind denn teilweise diese Herausforderungen oder Points of Interest in den Levels zu erreichen? Gibt es da praktisch also auch Levelbereiche oder ja Bereiche in diesen offenen Arealen, wo man echt ein bisschen arbeiten muss, um hinzukommen und dann noch ein bisschen das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich das geschafft, oder ist wirklich alles so ein Stück weit auf dem Präsentierteller? Kannst du praktisch den gesamten Level relativ schnell durchforsten und lediglich die einzelnen kleinen Aufgaben sind es, wo du manchmal ein bisschen nachdenken oder ein bisschen dich anstrengen musst?
Nee, also der Grund, warum ich sage, dass das alles immer für dich, dass du links und rechts quasi immer nur schon siehst, ah, hier könnte ich was machen, da kann ich was machen, das liegt an der Fülle der Aufgaben. Nach hinten raus lohnt es sich total, diese Level oder diese Spielwelten sehr detailliert zu erkunden. Also es gibt sehr viele Dinge, die sind versteckt, aber es gibt halt immer einen Hinweis. Es gibt gibt zum Beispiel eine Welt, die ist an einem riesigen Strand, mit davor liegt ein Meer und in dem Meer sind lauter kleine Inselchen und ein Leuchtturm. Und da kannst du zum Beispiel irgendwo langlaufen und dann ist an der Küste so eine Steilklippe. Und in der Steilklippe ist aber ein kleiner Riss und wenn du genau hinschaust, siehst du durch diesen Riss, dass da ein Mond dahinter ist. Und jetzt weißt du, okay, da oben ist ein Mond. Und irgendwie gibt es einen Weg, dorthin zu kommen. Wie du da hinkommst, musst du dann aber selber rausfinden. Das kann sein, dass du irgendwo ins Wasser springen musst und tauchst dann unter Wasser in eine unterirdische Höhle. Es kann sein, das ist sehr häufig der Fall, dass du einen spezifischen Gegnertyp in diesem Level übernehmen musst, um dort mit dessen Fähigkeiten dann hinzugelangen. Das ist jetzt bei dem Beispiel der Fall. Es gibt in dem Level so Tintenfische, die in einer Wasserblase auf dem Wasser schweben. Das müssen wir jetzt alle erstmal so hinnehmen, ja. Und wenn du so einen Tintenfisch übernimmst, kann der Wasser spritzen und damit kann er entweder ganz schnell sich nach vorne katapultieren oder aber auch in die Luft, ja, durch den Wasserdruck. Und du kannst also quasi ihn Wasser nach unten spritzen lassen, sodass er auf dieser Wassersäule einige Meter in der Luft hovern kann. Er verbraucht aber das Wasser, ja, das heißt, er kann das nur so ein paar Sekunden und danach muss er wieder irgendwo ins Wasser zurück und auftanken. Und in dem Fall musst du dann halt erstmal die versteckte Höhle finden, die zu diesem Mond führt und dann eben mit diesem Tintenfisch und mit seinem Wasserstrahl dich dann da hochkatapultieren, wo dieser Mond ist. Das ist sozusagen jetzt die Lösung zu diesem winzigen Tälchen. Und das kann aber auch komplexer werden. Dann gibt es hinterher andere versteckte Höhlen, die sind durchzogen mit giftigem Schleim und dann musst du halt quasi diesen Tintenfisch durch diese Höhle manövrieren, ohne jemals den Boden oder die Decke zu berühren und.
Ah, da kommt man also langsam auch wieder in die Region des Marios, der bockschwer ist und der von dir wirklich Präzision und ein bisschen Können verlangt. Das ist eine Qualität, die insbesondere auch Super Mario Galaxy hatte in den sehr späten Herausforderungen. Ist auch mal so ein richtig bockschwerer Jump'n'Run-Level drin. Das ist etwas, was ich bis jetzt in der Berichterstattung oder so von dem, was ich vom Spiel sehe, nicht erkennen kann. Alles scheinen so nette kleine eitle Rätselchen zu sein, wo auch oft dieses Kontrollieren von Gegnern benutzt wird, um dann eben irgendein Rätsel zu knacken, weil die alle so praktisch ein Puzzleteil darstellen für verschiedene Spielmechaniken und Möglichkeiten, sich durch den Level zu bewegen. Aber gibt es auch diesen klassischen boah, ist das fies und schwer, boah, muss ich mich hier anstrengen, Jump'n'Run Mario?
Wenig und erst spät. Wenn es dir sehr schwer vorkommt, bedeutet es in den allermeisten Fällen, du hast den richtigen Ansatz noch nicht gefunden. Es ist, die Schwierigkeit besteht meistens darin zu erkennen, was ist denn die optimale Lösung für das Problem, das mir hier gestellt wird. Nur selten verlangt das Spiel von dir tatsächlich motorisches Können auf einem höheren Niveau. Es gibt später tatsächlich ein paar Herausforderungen. Es gibt hinterher zum Beispiel, das schaltet man dann erst frei, eine Kette von Endgegnern, die du halt alle hintereinander besiegen musst, ohne Speicherpunkt, ohne Chance, deine Energie neu aufzuladen. Und du hast standardmäßig 3 Treffer, die du einstecken kannst und dann bist du hinüber. Das ist normalerweise überhaupt kein Problem. Das ganze Spiel ist größtenteils sehr leicht, einfach nur von dieser motorischen Herausforderung. Aber diese Kette von Gegnern dann hinterher zu beseitigen, ohne dabei insgesamt mal 3 Treffer zu kassieren, das ist tatsächlich schwierig gewesen. Aber diese Art von Herausforderung, wo es echt schwer ist und wo das Spiel von mir eine wirklich gute Beherrschung der Spielmechanik oder Spielmechaniken verlangt, die ist tatsächlich eher selten.
Jetzt hast du schon Bossgegner angesprochen. Wie viele gibt's denn im Spiel? Wie oft wird man mit denen konfrontiert? Sind die gut? Passen die gut rein? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Größtenteils sind die cool gemacht. Für einen Bossgegner, da kann man jetzt streiten. Es gibt ja Leute, die mögen Bossgegner nicht, weil sie diese Spikes in der Schwierigkeitsgradskurve bedeuten. Also das Spiel ist nicht so schwer, nicht so schwer, nicht so schwer. Dann kommt der Bossgegner und auf einmal wird's schwer. Und diese Art von Progression sozusagen, wo dann zwischendrin auf einmal so eine exorbitante Herausforderung wartet, das ist nicht jedermanns Sache. Ich fand sie ein bisschen enttäuschend leicht, weil sie wirklich alle sofort für mich im ersten Anlauf oder spätestens im zweiten und dritten Anlauf zu beseitigen waren. Die sind aber schön gemacht, die sind kreativ gemacht. Fast jeder Bossgegner bedeutet, dass du eine spezielle Kreatur aus der jeweiligen Welt übernimmst und dann mit deren speziellen Fähigkeiten den Boss besiegen musst. Sodass du halt aber jedes Mal auch einfach diese Varianz drin hast. Das ist ja das, was das Spiel auch insgesamt total auszeichnet. Du spielst die ganze Zeit erstmal natürlich dieses normale Mario-Gameplay rumlaufen, Leuten auf den Kopf hüpfen oder mit der Mütze gezielt werfen, aber dann übernimmst du ständig irgendeine andere Kreatur mit einem ganz eigenen Moveset, mit ganz eigenen Spezialfähigkeiten und die musst du einsetzen, um entweder weiterzukommen oder ein Rätsel zu lösen oder eben um einen Boss zu besiegen. Und das ist halt immer wieder cool. Also wie gesagt, das simpelste Beispiel sind wie gesagt diese Kugelwillis, mit denen du im Grunde genommen nur steuern und Gas geben kannst. Und es gibt einen Gegner, der sieht aus wie so ein großes, wie so eine Maya-Statue, wo der Kopf sozusagen nur in der Luft schwebt und der versucht dich mit so Steinhänden ständig zu schlagen. Und du kannst dann aber zwischendrin diese Hände übernehmen und steuerst die dann genauso wie diese Kanonenkugeln, also nur Gas geben und lenken und musst ihm seine eigene Faust ins Gesicht steuern. Ja? Und du hast dadurch einen fließenden Übergang zwischen völlig unterschiedlichen Spielmechaniken. Du läufst rum mit Mario und springst und hüpfst und weichst aus und dann übernimmst du aber auf einmal diese riesige Steinfaust und dann steuert sich das auf einmal wieder wie so eine Rakete. Und auf die Art und Weise funktioniert das ganze Spiel. Ja? Also klassisches Mario-Gameplay, das fließend übergeht in ganz unterschiedliche, ganz eigene Spielmechaniken. Und das macht es halt unheimlich variantenreich.
Und das motiviert dich dauerhaft? Von der Beschreibung her und von all dem, was ich über das Spiel weiß, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das alles so ein bisschen, naja, zu leicht ist, dass sich dir das Spiel vielleicht ein bisschen zu leicht offenbart, dass eben, wie du es vorhin beschrieben hast, diese Kleinstherausforderung, dass die mir nicht genug sind. Oder ist das etwas, wo man ganz schnell eintaucht und seinen Flow findet und sich selbst seine Ziele setzt und da ganz wunderbar klarkommt damit? Weil das ist etwas, das kann ich mir so schwer vorstellen.
Also jein, also ich fühlte mich am Anfang, also ich würde mal behaupten, bis ich die Story durchgespielt hatte, ja, was natürlich jetzt ein bisschen blöd klingt, wenn ich sage am Anfang, leicht unterfordert. Und das hat mich schon ein bisschen, ja, gelangweilt ist zu viel gesagt, aber das war schon eher so ab und zu, dass ich mir gedacht habe, so boah, ey, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas. Es ist aber ein so cool gepolishedes Spiel. Also das ganze Movement fühlt sich so gut an, ist so schön direkt. Es warten an jeder Ecke kleine Überraschungen, kleine Herausforderungen und zwischendrin ist dann doch mal was dabei, was nicht ganz trivial ist, sodass es trotzdem mich echt ganz gut bei der Stange gehalten hat. Und jetzt dann in diesem zweiten Spielteil, da gibt es sehr viele Sachen, die zumindest, sage ich mal, so sind, dass du das nicht im Halbschlaf jetzt einfach spielen kannst. Da muss ich halt konzentriert sein. Das ist immer noch so im unteren Mittelmaß, was die Herausforderung angeht, aber es ist halt, cool. Also es ist halt gut, weißt du, das ist so ein bisschen Destiny. Das fühlt sich alles so gut an. Du hast das Gefühl, du bist ständig in voller Kontrolle. Wenn du scheiterst, weißt du sofort, okay, da war ich schlampig. Da habe ich einen Fehler gemacht. Es gibt, denn das Einzige, wo das Spiel dich frustriert, ist die Kamera, weil manchmal führst du einen Sprung aus, der schief geht, weil die Kameraperspektive nicht ideal ist. Aber das ist so das Einzige. Und ansonsten ist es halt echt immer dieses Gefühl von griffig, kontrolliert, ich weiß genau, was der Fehler gewesen ist, gleich nochmal und jetzt in der zweiten Umsetzung besser machen. Alleine das wissen wir ja aus der Destiny-Diskussion, ist schon wert an sich. Es gibt halt einfach wenig Spiele, die halt so eine griffige, gute, saubere Umsetzung ihrer Spielmechanik präsentieren. Und Mario ist auch so ein Titel. Und das ist echt, echt viel wert. Und dadurch, dass du halt auch immer nur diese 2, 3, 4 Minütchen meistens hast, in denen du diese Herausforderung zu meistern hast und dann geht's auch schon wieder auf zur nächsten und du musst dich auf eine ganz andere Situation einstellen, weil du vielleicht diesmal wieder eine andere Kreatur steuerst und musst wieder ein anderes Moveset anwenden. Das macht's einfach sehr abwechslungsreich und sehr cool. Also so, dass halt einfach da selbst dann keine Langeweile aufkommt, wenn du motorisch nicht wirklich ständig gefordert bist.
Ist das Spiel charmant? Versprüht das irgendwie ein paar nette Vibes? Gibt's da nette Details und Sachen zu entdecken?
Würde sagen, ja. Ich finde, es ist musikalisch, ist es sehr, sehr, sehr gut. Extrem abwechslungsreich. Zwischendrin immer mal wieder musikalische Themen aus, einfach Stilrichtungen, mit denen ich nichts anfangen kann, wo es so ein bisschen ist in dem Stadtlevel zum Beispiel, da ist so, was ist das? Keine Ahnung. Ich habe von Musik ehrlich gesagt zu wenig Ahnung. Wahrscheinlich ist es sowas wie Swing oder Jazz oder sowas. Zeug, das ich nicht kenne und das mir nicht gefällt, wenn ich es höre. Es hat sogar einen Theme-Song mit Lyrics, die in der Packung abgedruckt sind, zum Mitsingen, ja, der da ab und zu dann läuft.
Das ist wunderbar, Nintendo. Das ist schrullig, das ist so schrullig, das glaube ich dir sofort.
Größtenteils musikalisch zum Beispiel total toll umgesetzt. Ich finde, das Grafikdesign ist hervorragend in den unterschiedlichen Spielwelten. Der Stadtlevel ist da der schwächste, der wirkt auch merkwürdig, das passt nicht so gut, finde ich, aber viele andere Level sind wunderschön. Also dieser Strandlevel ist zum Beispiel idyllisch mit seinem wunderschönen, kristallklaren Wasser. Und die Eiswelt, wo Mario dann frierend durch die Gegend läuft und dann mit Frostkristallen aus dem Wasser steigt und so weiter und so fort. Also gibt es wirklich sehr viele, sehr schön designte Welten. Es gibt hinterher zum Beispiel ein Schloss, was so japanischen Festungen nachempfunden ist, mit so einem riesigen Mond im Hintergrund und so einer Farbpalette wie aus klassischen Gemälden und das ist fantastisch gemacht. Also das sieht wirklich, wirklich schön aus und es hat natürlich diesen typischen kindlich naiven Mario-Charme, der für mich als jemand, der jetzt seit ungefähr 30 Jahren jedes Spiel dieser Reihe gespielt hat, sich natürlich nicht so richtig abnutzt, einfach weil das einen gewissen nostalgischen Wert hat. Das wird nicht jedem so gehen. Aber ich finde, es ist super schön gestaltet. Ich finde, man kann garantiert nichts zum Beispiel gegen die ganze Soundkulisse sagen. Es ist einfach vom Polish her, es ist auf einem hervorragenden Niveau. Wenn man sich anschaut, wie viel dieses Spiel zum Beispiel alleine Kameraperspektive automatisch anpasst, um eine gute Übersicht herzustellen. Es gibt immer noch Situationen, wo die Kameraperspektive scheiße ist, was aber nur zeigt, wie unfassbar schwer es ist, einen 3D-Jump'n'Run in der Hinsicht gut und sauber umzusetzen. Und es ist der Wahnsinn, wie gut es eigentlich, sage ich mal, 90% der Zeit funktioniert. Also das hat alles auf einem Qualitätsniveau durchgehend, das enorm hoch ist und das du heutzutage ehrlich gesagt sehr selten serviert bekommst.
Das ist tatsächlich eine Eigenschaft von Nintendo-Spielen, insbesondere den Mario-Titeln, die ich wirklich zu schätzen weiß. Die Dinger sind gepolished wie die Sau. Da ist auch im Game Design sehr oft zu beobachten, dass da kein Gramm Fett dran ist. Das heißt, nichts Unnützes im Spiel, alles hat seinen Platz, alles ist relevant. Ist es auch bei dem Spiel so, dass wirklich jedes Detail in den Levels aus gutem Grund da ist, dass jedes Feature im Spiel seinen Platz hat, dass es für jedes Sammelobjekt eine entsprechende relevante Belohnung gibt? Ist es, kann man das auch von diesem Spiel sagen? Ist das wirklich so auf das Nötigste reduziert und trotzdem bietet es viel Vielfalt?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ja. Das ist nicht ein Spiel, das frei ist von Fluff. Also wir haben es ja schon gesagt, man sammelt diese Monde sind zur Progression notwendig. Also das hätte man vielleicht früher schon erzählen sollen. Das gibt ein Luftschiff, das ist die namensgebende Odyssee. Und die Odyssee braucht immer eine bestimmte Anzahl Monde, damit sie als Treibstoff sozusagen, damit sie weiterfliegen kann in die nächste Welt. Was nichts anderes bedeutet als erfülle x Aufgaben pro Welt, bevor du in die nächste weiter darfst. Und ein Teil der Monde, die du einsammelst, sind Fluff. Da ist gerade später, wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann wird eine große Menge zusätzlicher Monde in diese Welt geworfen. Ein Teil mit interessanten neuen Aufgaben verknüpft, aber auch ein Teil liegt dann einfach in der Walachei rum. Und dann läufst du an die Stelle auf der Karte, die sind dann auch alle, also alle zusätzlich dazugekommenen neuen Monde sind automatisch auf der Karte eingezeichnet. Du gehst dahin, dann springst du an der Stelle, machst diesen Stampfsprung und dann erscheint der Mond und du sammelst den ein. Und das ist dann ehrlich gesagt wirklich Blödsinn. Und das hätte man auch rauslassen können, weil es gibt eh schon unglaublich viele Monde einzusammeln und man hätte auf die verzichten können, wo man wirklich einfach nur an eine beliebige Stelle auf der Karte läuft, wo dann der Boden leuchtet und dann sammelt man das blöde Ding dort halt ein. Es ist dann nicht mal eine Herausforderung, an diese Stelle zu gelangen. Alle anderen Monde, und das sind wirklich, also das ist die ganz bei weitem überwiegende Anzahl, sind immer verbunden mit einer kleinen Herausforderung, sei es einfach nur finde heraus, wie du an den herankommst. Also jetzt mal das billigste Beispiel ist, es gibt irgendwo einen Stein, einen Metallquader, den kannst du nicht zerstören. Der leuchtet aber und leuchtet bedeutet meistens, okay, hier ist ein Mond drin versteckt. Und dann gibt's aber in der Nähe Gegner, die heben so einen riesigen Steinsockel über ihren Kopf und versuchen dich damit zu erschlagen. Also lockst du diesen Gegner dahin, dann schlägt er auf diesen leuchtenden Stein, der Stein geht kaputt, der Mond kommt raus und du sammelst ihn ein. Das ist jetzt das simpelste, winzigste Puzzle, das dir da gestellt wird. Und das geht aber bis hin zu einem eigenen Rennen, ja, also so eine, wie man das auch schon früher aus Mario 64 kannte, da gab es ja dieses Rennen, wo man mit dem Pinguin eine Rennstrecke runtergerutscht ist, da gibt es jetzt eine Variation von, wo man über eine Rennstrecke kugelt und zwischendrin auch noch geschickt springen muss, um dann von der Bande dieser Rennstrecke abzuprallen entsprechend. Es geht hin bis zu klassischen 2D-Leveln, die nahtlos in diese 3D-Welt eingebunden sind. Es gibt einen, der ist besonders schön, wo sich so ein japanischer Paravent auffaltet und du dann wie auf diesem...
Ein was?
Also diese Papierraumteiler.
Ah, alles klar.
Und danke. Dann auf dieser 2D-Ebene, ja, spielt sich dann ein klassischer 2D-Mario-Level ab. Sogar, wenn ich mich recht entsinne, war das sogar der im klassischen Design ist. Also dann verwandelst du dich in den Mario aus dem allerersten, aus Super Mario Bros. Aus 1985. Und dann gibt es Stellen, wo sie diese 2D- und 3D-Welten tatsächlich so fließend miteinander verknüpfen. Das ist ziemlich cool. Es gibt einen Level, da, wenn du diese 2D-Welt, die endet dann auf einmal und wenn du quasi in die da rausspringst, dann wirst du wieder dreidimensional, bist aber aus diesem 2D-Level raus. Und es gibt dann so rotierende 2D-Flächen. Ich hoffe, ich kann das so erklären, dass man das nachvollziehen kann, ja, wo du dann halt quasi so springen musst, dass du diese 2D-Welt nicht verlässt und nicht versehentlich zwischendrin wieder dreidimensional wirst, weil dann musst du wieder von vorne anfangen. Und das ist halt einfach, das als grafischer Effekt ist das so geil, weil du siehst dann halt zum Beispiel so eine kleine pixelige Kanonenkugel auf dich abgefeuert und fliegt auf dich zu und dann fliegt sie aber in diese 3D-Welt hinaus, wird so plopp, wird zu einer großen 3D-Kanonenkugel und dann irgendwo an einer anderen Stelle tritt sie wieder in diese 2D-Welt ein und wird wieder zu einer pixeligen 2D-Kanonenkugel. Und das ist, also alleine so als technischer Effekt ist das schon geil und das ist dann aber auch spielerisch relevant, weil du halt in diesem Falle du selbst musst vermeiden, dreidimensional zu werden. Und da ist teilweise ein erheblicher Aufwand hinter diesen kleinen Herausforderungen. Und manchmal ist es aber auch, wie eben das erste beschriebene Beispiel, so ein winziges Ding, wo du halt einfach mal schnell die richtige Idee haben musst.
Wie spielt man dieses Spiel denn so? Ist es was, das man stundenlang runterspielen kann? Oder ist tatsächlich die von Nintendo vorgesehene Spielweise, einfach mal kurz reinzuspielen, sich ein paar Häppchen zu schnappen, ein paar Monde zu sammeln und dann aber auch wieder aufzuhören? Kann man das schön am Stück durchspielen oder verliert das vielleicht da ein bisschen an Reiz?
Also gerade für mich war diese Häppchenstruktur etwas, was ich super quasi endlos spielen konnte. Ich habe Mario Odyssey dann aufhören müssen, ich bin jetzt bei so 460 gesammelten Monden, weil wir ja Wolfenstein noch besprechen wollten und ich musste noch Wolfenstein spielen. Und ich musste mich davon wirklich losreißen. Ich habe irgendwann gedacht, so jetzt spiele ich doch mal ganz kurz rein, weil ich will dieses oder jenes nochmal nachschauen für die Wertschätzung heute. Und dann siehst du auf einmal, da glitzert noch was. Das gucke ich mir noch mal schnell an. Und dann so, oh, das ist interessant. Oh, ich weiß genau, was ich hier machen muss. Und das geht ja auch schnell. Und dann machst du halt das Ding und nimmst da noch mal einen Mond mit und holst dir da noch mal einen Mond und dort noch mal einen Mond. Und dann hast du, keine Ahnung, 5 verschiedene Sachen erledigt. Und dann gibt es später zum Beispiel eine Stelle, da kannst du so Achievements eintauschen. Ja, da gibt es eine Figur, die protokolliert bestimmte Erfolge, die du erzielt hast. Und wenn du da halt so und so viele Sachen in einer bestimmten Kategorie gemacht hast, kriegst du von der auch noch einen Mond. Und denkst du, ja, da gehe ich nochmal schnell vorbei und hol mir meine kleinen Belohnungsmonde ab. Mal gucken, wie viel ich hinterher so zusammengesammelt habe. Vielleicht schalte ich ja auch wieder was Neues frei. Und auf die Art und Weise zieht einen das Spiel halt so durch, wie das auch ein Diablo macht. Nur mit einer erheblich höheren Gameplay-Relevanz. Also so wie du in Diablo denkst, so noch 3 Gegner totgeschlagen, dann bin ich im Level eine Stufe höher. Oh, jetzt bin ich eine Stufe höher, jetzt kann ich die Waffe kurz ausprobieren. Oh, jetzt habe ich da aber noch eine neue Waffe gefunden. Oh, mit der Waffe schaffe ich vielleicht aber jetzt an der Stelle den Gegner, wo ich vorhin nicht weitergekommen bin. Und bei Mario ist es genauso, nur dass es halt lauter kleine, individuelle Mini-Gameplay-Häppchen sind, die dich überall locken. Und die Welten sind halt alle so vollgestopft damit und vor allem haben noch so viele versteckte Geheimnisse, die ihnen zu entreißen sind, dass du ständig denkst so, das Ding noch, das will ich noch mal kurz ausprobieren. Das habe ich jetzt erledigt, aber ich sehe, diese Herausforderung bietet mir das Spiel jetzt tatsächlich noch mal in einem zweiten Durchgang mit einem höheren Schwierigkeitsgrad an. Das will ich jetzt auch noch schnell machen. Das erste Mal war relativ easy, das zweite Mal schaffe ich jetzt bestimmt auch noch schnell. Und da gehen echt relativ schnell die Stunden ins Land.
Womit belohnt dich das Spiel denn, abgesehen davon, dass du jetzt diese Monde sammelst, um voranzukommen von Level zu Level? Aber was gibt's denn da noch, wenn das jetzt nicht ins Spoiler-Territorium geht? Was gibt's denn da noch zu finden und was kann man noch alles freischalten? Womit wird man belohnt?
Offen gestanden, das belohnt dich damit, dass du einfach dieses exzellente Gameplay ausführst. Die Monde sind die zentrale Währung des Spiels, weil sie neuen Content eröffnen. Also in erster Linie schalten sie am Anfang die ganzen neuen Welten frei und später auch noch versteckte Welten frei. Dann gibt es noch die klassische Währung Münzen, damit kannst du dir neue Outfits kaufen. Also es gibt für jede Welt mindestens ein zugehöriges passendes Outfit. In der Stadt oder nee, quasi in der Hutwelt zum Beispiel kriegst du einen Frack und einen Zylinder. Es gibt so eine, das heißt glaube ich das Kaskadenland, das ist so ein bisschen so eine prähistorische Welt, da kannst du dir halt so einen Lendenschurz und ich glaube so einen Knochenhut oder sowas freischalten und so weiter. Also die Sachen gibt es zum Beispiel. Es gibt auch zum Beispiel Monde im Shop zu kaufen später. Also du kannst auch fleißig Münzen sammeln und dann kannst du dir dann einfach Monde im Shop kaufen, um deine Progression noch mal ein bisschen zu beschleunigen, auch wenn das nicht viel Sinn macht, weil, wie gesagt, das Spiel zu spielen ist ja Sinn des Spiels. Es gibt, was gibt es denn noch? Ja, also ich muss sagen, im Kern, es ist keines dieser Spiele, wo du da sitzt und so sagst, ich will, die Belohnung ist, dass ich jetzt diesen nächsten Level erreiche als Charakterprogression oder ich kriege Loot oder Gear oder sonst irgendwas, sondern es ist der Weg zu dem nächsten kleinen Happen Mario-Gameplay und das ist tatsächlich echt motivierend. Also es fühlt sich so gut an, die ganze Steuerung ist so schön direkt und sauber und tight und es ist eine Wonne, das zu steuern. Und es ist so abwechslungsreich, weil du halt ständig irgendwo doch nochmal eine andere Gameplay-Variante präsentiert bekommst. Das ist das, was ich halt einfach so motivierend fand, dass ich ständig dachte, oh, was ist denn das und was erwartet mich dort? Weil jedes, du hast sehr viele Sachen, die sind uniform, ja, also das, was ich beschrieben habe mit dem Gumba-Turm, das gibt's überall, ja. Aber du stolperst halt ständig über neue kleine Varianten und diese Überraschung ist halt sehr belohnend.
Das ist witzig, du hast, was ist denn da, das schaue ich mir genauer an, das ist auch etwas, das hast du zu Zelda Breath of the Wild ganz schwärmend gesagt.
Ja.
Scheint sich so ein bisschen was gegenseitig abgeschaut zu haben, dass es da in den Spielwelten viel zu entdecken gibt. Es ist auch so ein Spiel, wo dich allein die Tatsache motiviert, dass es halt eine gewisse Anzahl an Monden gibt und du hast vielleicht auch irgendwo ein Protokoll, wie viel du gefunden hast und du willst einfach alle sammeln, einfach weil?
Ja, also ich bin da jetzt nicht ganz so geschädigt wie Jochen, aber ja, ich habe auch dieses Bedürfnis, Dinge zu komplettieren. Aber ehrlich gesagt ist es so, dass ich habe bei Mario tatsächlich wirklich sehr viel Spaß gehabt an dem detaillierten Erforschen dieser Spielwelten, weil erstens, wie gesagt, diese ganze Fortbewegung durch die Welt fühlt sich sehr, sehr gut an und es gibt einfach, das ist so schwer zu beschreiben, das Spiel ist so schön designt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es dummes Absuchen wäre, wenn ich das mal so blöde formulieren kann. Also es gibt immer Hinweise. Es ist nicht so wie das Original Doom hat versteckte Level, aber die entdeckst du, indem du an den Wänden entlangläufst und ständig den Benutzen-Knopf drückst, weil es eigentlich unmöglich ist zu erkennen, dass da was ist oder zu wissen, dass da was ist. Und wenn es Hinweise gibt, sind sie so unfassbar subtil, dass es genauso gut keine Hinweise geben könnte. Und bei Mario gibt's immer irgendwo einen vernünftigen Hinweis. Im simpelsten Falle haben sie irgendwelche Münzen irgendwo platziert, wo du dir denkst so, da hinten liegen Münzen. Warum liegen da Münzen? Wahrscheinlich wollen sie, dass ich mir das mal näher anschaue. Sei es, dass irgendwo ein Riss in einer Felswand ist, durch den du siehst, dass dahinter irgendwo ein Mond liegt und du dir nur noch überlegen musst, wie komme ich denn in diese Höhle, die da anscheinend ist. Sei es, dass irgendwo Gegner entlang laufen oder fliegen, wo du dir denkst so, warum sind da hinten eigentlich Gegner? Schaue ich mir das mal an. Also es gibt eigentlich immer einen Hinweis, irgendein Element, das dir sagt, dass es sich lohnt, sich das genau anzuschauen. Und da, wo die Welt tatsächlich einfach nur eine leblose Kulisse ist sozusagen, wo es nichts zu entdecken gibt, ist es auch relativ eindeutig. Und das ist halt cool. Das Spiel ist zwar vollgestopft mit Content, aber es ist wirklich zum allergrößten Teil nicht Content, der nur meine Zeit verschwenden soll, damit sie hinterher behaupten können, es wäre halt voll das umfangreiche Spiel.
Das ist cool. Es gibt ja noch dieses Element der, naja, ich würde schon fast sagen Adventure-Elemente. Ich habe das jetzt bloß in diesem Wüstendevil, der so ein bisschen mexikanisch wirkt, mal präsentiert gesehen, dass es da eben auch Leute gibt, die sich unterhalten, die so eine Art Mini-Quests für dich haben. Also die haben oft ein Problem und denen kann man irgendwie helfen. Da gab es den Fall, dass man ein Kostüm brauchte, das musste man sich im lokalen Shop kaufen, um zu irgendeiner Tanzparty zu gelangen und so konnte man sich auch Monde organisieren. Das ist mir für ein Mario-Spiel wirkte das relativ neu für mich. Ich habe jetzt aber auch nicht alle gespielt. Mario 64 fehlt mir noch. Wie fügten sich das ins Spiel ein? Passt das gut? Findest du das richtig platziert? Bringt das dem Ganzen was?
Es sind halt im Grunde genommen nur unterschiedliche Wege, dir bestimmte Quests zu vermitteln. Also die meisten Sachen sind halt nonverbal, wo das Spiel dir einfach sagt, guck mal, hier wird wahrscheinlich was sein und dann ist schon relativ klar, was dort zu tun ist. Jetzt gibt es bestimmte Sachen, wie zum Beispiel eben, du musst ein bestimmtes Kostüm tragen, um da reinzukommen. Das kann das Spiel dir nicht nonverbal vermitteln und dafür hat es halt diese NPCs in der Spielwelt. Die Geschichte und die Dialoge und so weiter und so fort ist alles so belanglos, dass ich es eher mühsam finde, denen zuhören zu müssen, weil mir könnte ja eine Quest entgehen. Ja, da stehen halt diese Figuren rum und dann sabbeln sie irgendwas vor sich hin. Manchmal ist es nur belangloser Quatsch, aber manchmal ist es eben ein Hinweis zumindest auf eine Quest. Glücklicherweise ist das größtenteils Zeug, das kannst du entweder im Vorbeilaufen schnell lesen, das sind ein, zwei Sätzchen, oder der NPC ist erkennbar ansprechbar, dann erscheint halt dieser A-Knopf und dann weißt du schon, okay, wahrscheinlich wird der irgendeine Quest für dich haben. Dann, keine Ahnung, dann gehst du halt hin und drückst kurz A und dann schaust du dir an, was es da zu tun gibt. Die sind halt notwendig. Die sind notwendig, um irgendwie die etwas komplexeren Aufgaben Also nicht komplexer in der Ausführung, sondern einfach nur komplexer in der Aufgabenvermittlung an den Spieler rüberzubringen und zu kommunizieren. Diesen Job erfüllen sie gut. Sie sind halt auch ganz nett, um die Welten sozusagen als so kleine, ja, also um sie zu charakterisieren, ne? Was ist das für eine Welt und was sind das für Bewohner, die dort leben? Im Schlemmerland zum Beispiel sind die Bewohner alle, ich glaube, so eine Mischung aus einer Möhre und einer Gabel. Und die haben halt alle so kleine Chefkochmützchen auf und kochen dort ihren berühmten Eintopf.
Nun, 14 Welten, glaube ich, gibt's im Spiel. Sind die alle gleich gut gelungen? Gibt's Highlights? Gibt's Lowlights? Und warum?
Ja, also die Welten in Super Mario Galaxy sind nicht alle gleichberechtigt. Also es ist schon richtig, dass es, sage ich mal, diese Anzahl von Welten gibt. Aber da sind so ein paar dazwischen. Die sind, sag ich mal, sehr, sehr klein und nicht besonders, sag ich mal, gefüllt mit Content. Also das Ruinenland zum Beispiel, das ist im Grunde genommen nur für einen Bossfight angelegt und dann kannst du da später halt auch noch mal ein paar Monde einsammeln. Aber das ist halt eine Welt, da hast du in 2 Minuten alles gesehen sozusagen. Und dann gibt's andere Welten, die sind sehr ausladend. Das Wüstenland zum Beispiel ist wirklich sehr schön und sehr groß oder auch das Küstenland, war das das mit dem, jetzt muss ich überlegen, ist es das Küstenland gewesen oder war es das, ich glaube es ist das Küstenland, egal. Also auf jeden Fall, es gibt große, ausladende und meistens sehr, sehr schön designte Welten und dann gibt es halt andere, die sind ein bisschen kleiner und es gibt ganz wenige, die sind halt wirklich, wirklich winzig und sind sozusagen, die kann man nicht gleichwertig aufzählen mit den übrigen Spielwelten.
Gut, den Tadel kassierst du jetzt übrigens noch dafür, dass du eben Super Mario Galaxy gesagt hast. Da haben sicherlich einige Hörer schon gezuckt. Das wollte ich ihnen nicht vorenthalten, dir das nochmal unter die Nase zu reiben.
Verdammt, echt, habe ich Galaxy gesagt? Shit. Das ist aber nur Jochens Schuld, weil der nämlich in die Programmankündigung damals für die Woche, glaube ich, auch Super Mario Galaxy geschrieben hat, statt Super Mario Odyssey. Wahrscheinlich hatte ich das noch im Kopf, ja.
Und, ja, gewiss, ja. Gewiss. Und ja. Eine Schuldzuweisung an Jochen, da bin ich immer dabei. Immer auf Jochen treten.
Oder? Sind wir uns einig? Finde ich auch. Ja, eindeutig.
Klar, Jochen ist schuld.
Es sind übrigens insgesamt, glaube ich, sogar 17 Welten. Also wenn man wirklich jede kleine Popelwelt mitzählt.
Okay, dieses New Donk City hat uns ja am Anfang echt irritiert, als wir das präsentiert bekommen haben zu E3 oder was das war. Ist die auch im Spiel dann, funktioniert die ein bisschen besser, macht es da Klick oder bleibt das eher so awkward, seltsam, nicht so ganz passend?
Das Cityland, ja, New Donk City ist im Cityland. Spielerisch ist es schon ganz cool. Ich mag das überhaupt nicht. Das ganze Grafikset von dieser Welt mag ich nicht. Mario in dieser realistisch anmutenden Stadt ist für mich nach wie vor irgendwie, es ist halt auch nicht hübsch. Also du hast halt in dem Spiel so geil designte Welten. Da, wie gesagt, gibt es dieses japanische Schloss mit einem fantastischen Wolkenhimmel und Mond in, keine Ahnung, Cinemascope-Größe sozusagen irgendwo im Hintergrund und Feuerwerk und weiß der Himmel was. Und das sieht alles total toll aus. Und dann dieser Stadtlevel ist da im Vergleich einfach zu normal, zu bieder, ist auch irgendwie gefühlt einfach ein Stilbruch mit Mario. Es gibt dann einen sehr, sehr schönen Abschnitt hinterher am Ende von diesem Stadtlevel, wo du so einen klassischen 2D-Mario-Abschnitt an der Seite einer Gebäudefassade spielst, auch mit Feuerwerk und sowas. Der ist fantastisch gelungen, der ist sehr, sehr schön, aber insgesamt mag ich diesen Abschnitt nicht. Aber der ist ansonsten auch, der ist spielerisch, ist der schon ziemlich cool geworden, aber es garantiert nicht meine Lieblingswelt.
Na dann. Zur Steuerung möchte ich noch mal ganz kurz was sagen. Du hast ja angesprochen, dass es alles Destiny-ähnlich wunderbar präzise und genau ist. Bei einigen Reviews oder so User-Stimmen habe ich gelesen, dass es einige Moves gibt, wo die Gestensteuerung durch Rütteln des Controllers, ob man da jetzt diese Joy-Con-Controller nimmt, die an der Switch dran sind und die man abnehmen kann, oder ob man diesen Pro-Controller nutzt, der wohl auch Bewegungssensoren drin hat, da kommt man nicht dran vorbei. Ist das wirklich so und ist es auch schlimm oder ist das alles bloß Jammern auf hohem Niveau?
Das ist zu 95% überhaupt kein Problem und in den anderen 5% zum Kotzen. Es gibt, also zumindest meinem Dafürhalten nach, gibt es eine Reihe von Moves, die du eigentlich auch sehr selten brauchst, die aber entweder nur oder am effektivsten über Gestensteuerung auszulösen sind. Ich behaupte, der wichtigste davon ist, es gibt so eine Funktion, dass Mario die Mütze im Kreis wirft. Da wirft er die Mütze quasi wie so einen Bumerang und die schwirrt dann in so, sind es noch konzentrische Kreise, wenn es von innen nach außen geht? Egal. Also auf jeden Fall in mehreren Kreisen um ihn herum. Und das ist manchmal sehr, sehr nützlich, wenn du zum Beispiel von einem Pulk von Gegnern umgeben bist, um die alle wegzuschubsen. Oder es gibt bestimmte Rätsel, da musst du dann, da stehst du in der Mitte von so lauter Blumen, deren Knospen noch geschlossen sind. Die sind dann im Kreis um dich herum angeordnet und du musst die alle innerhalb kürzester Zeit mit der Mütze anticken, damit sie ihre Blüten ausfalten, und wenn du das schnell genug schaffst, dann hast du dieses Rätsel sozusagen gelöst und es erscheint ein Mond. Und um das zu schaffen, musst du diesen Kreiswurf machen. Den Kreiswurf kannst du ohne diese Bewegungssteuerung zwar auch machen, indem du eher den Analogstick so schnell im Kreis rotierst, dann fängt Mario an, so eine Pirouette zu machen. Und wenn du aus der Pirouette heraus die Mütze wirfst, machst du den gleichen Wurf. Aber es ist halt viel effektiver, diese Bewegungssteuerung zu nutzen, wo du es einfach mal schnell nach links und rechts wackelst und dann macht er diesen Wurf. Wenn du das halt zwingend brauchst, ist es extrem störend, wenn du die Switch im Handheld-Modus benutzt. Weil dann musst du ja den Bildschirm mit herumwackeln und das nervt. Es ist todesnervig und ich mag es nicht, die Controller abzukoppeln und diesen kleinen Bildschirm irgendwo vor mich auf den Tisch zu stellen. Dann ist der meistens, finde ich, einfach nicht ideal vom Blickwinkel, ist nicht ideal von der Entfernung und ich halte sie am liebsten in der Hand. Und es stört mich, dass das Spiel an diesen wenigen Stellen zwingend von mir verlangt, dass ich diese Bewegungssteuerung benutze. Das ist sehr, sehr selten. Es gibt manchmal Alternativen, aber wie gesagt, also es gibt Stellen im Spiel, da kommst du quasi nicht drum rum und da pisst es mich dann ein bisschen ab.
Schön. Endlich mal ein paar harte Worte einem Mario-Spiel gegenüber. Komm, wenn du jetzt ein Fahrrad bist, gibt's noch irgendwas anderes, auf das du einprügeln möchtest?
Es gibt echt sehr wenig, ehrlich gesagt. Also es gibt, es gibt kleinere Probleme ab und zu, wie gesagt, mit der Kamera. Die Kamerasteuerung insgesamt unglaublich poliert. Wahnsinnig viel Reaktion der Kamera auf unterschiedliche Situationen. Man merkt, dass da wahnsinnig viel Arbeit in diese ganze Kameratechnik geflossen ist. Aber manchmal ist sie trotzdem scheiße positioniert und du stirbst genau deswegen und dann ärgert dich das. Natürlich kann man immer sagen, du hättest sie halt auch für dich idealer positionieren sollen, aber gerade wenn das Spiel dann zum Beispiel einfach unglücklich versucht nachzujustieren, was auch manchmal vorkommt, dann ist es halt sehr ärgerlich, aber das ist auch selten, deswegen ist es kein starker Kritikpunkt. Und was mich halt insgesamt natürlich gestört hat, ist, dass es lange, lange dauert, dass die ernsthaften Herausforderungen auch in der Umsetzung von dem, was das Spiel verlangt, das ist zu selten. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Spiel mich häufiger vor ernsthafte Herausforderungen stellt. Sogar wenn du es durchgespielt hast zum Beispiel, kannst du eine Reihe von Endgegnern im Spiel nochmal in einer schwierigeren Variante spielen. Und selbst die schwierigeren Varianten sind meistens nicht sonderlich schwer. Und das ist halt so der Moment, wo ich mir gedacht habe, so Mensch, jetzt reichst du schon im Nachgang sozusagen nochmal eine Herausforderung nach. Und selbst das ist nichts, wo ich mir denke, so hoi, hoi, das ist jetzt mal richtig schwer gewesen. Also wie gesagt, es gibt ein paar Sachen in dem Spiel, die sind tatsächlich schwer und die sind anspruchsvoll, aber es ist für meine Begriffe viel zu wenig. Ich hätte mir da gewünscht, dass es in der Hinsicht noch deutlich mehr gibt. Das ist aber tatsächlich so. Das sind die einzig wirklich relevanten Kritikpunkte. Also außer, dass es halt auch eine scheiß Story hat, aber mein Gott, who cares bei dem Spiel. Ne? Aber das sind die Sachen, die man vorbringen sollte.
So rückblickend betrachtet, du hast es ja nun schon durchgespielt und ein gerüttelt Maß an Monden gefunden. Andere werden es sicherlich kompletter gespielt haben. Aber mein Gott, du hast es gespielt, so viel du konntest in der Zeit, die dir zur Verfügung stand. Wirkt dieses Spiel wie ein innovatives Mario? Ich meine, es hat jetzt schließlich diese Cappy-Funktion, die bis jetzt keins der Spiele hatte, die eher so zum Rätsellösen dient und ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ist es was richtig Neues? Ist das so Super Mario Galaxy Schwerkraft manipulationsmäßig anders und neu? Oder versteckt sich da eigentlich ein sehr traditionelles Mario-Spiel im Schafspelz?
Ich glaube, das ist, also mit Mario Galaxy würde ich sagen, ist es auf jeden Fall schon auf einem Level. Ich glaube aber, das kommt einem nicht ganz so originell vor, weil der Look von Super Mario Galaxy war konstant ungewöhnlicher oder frischer durch diese runden, kleinen Planetenlevelchen. Und Super Mario Odyssey von der ganzen Optik sieht halt aus wie technisch fortschrittlichere Variante von Super Mario Sunshine, Super Mario 64 und so weiter. Das kommt einem alles viel vertrauter vor. Von der spielmechanischen Abwechslung aber zum Beispiel und was man mit der Mütze alles anstellt und auch was sie machen mit den verschiedenen Gegnertypen, die man eben mittels Mütze übernimmt und steuert. Also in der Hinsicht muss ich sagen, es hat so viele unterschiedliche Mechaniken, die es da miteinander verheiratet und fließend ineinander übergehen lässt. Also alleine das muss ich sagen, ist schon eine durchaus beachtliche Leistung. Ob man das jetzt unbedingt mit diesem Gütesiegel innovativ bedenken will, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten, weil sicherlich gab es schon andere Spiele, wo man irgendwelche anderen Figuren, Kreaturen oder Ähnliches übernehmen kann und wo sich dann auch spielmechanisch irgendwas ändert. Also das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Wie will man das kategorisieren? Ist es Innovation innerhalb der Serie? Ist es Innovation insgesamt? Ich fand, es hat sich frisch angefühlt und es ist für mich ehrlich gesagt auch tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich das beste neue Mario seit, jetzt muss ich aufpassen, aber vielleicht tatsächlich seit Super Mario Galaxy sogar, besser als Galaxy. Ich habe es schwierig, meine Erinnerung an Galaxy ist sehr vernebelt. Vielleicht tue ich ihm Unrecht.
Okay. Na schön, dann, wenn du jetzt eh schon praktisch am Ende angekommen bist deiner ganzen Ausführung, dann wertschätze das Ding nochmal. Gib ihm eine Zahl auf der grünen Wiese, setz ein Fazit hinten dran und erkläre mir, ob der Eintrittspreis von ca. 50 Euro dafür gerechtfertigt ist.
Also zum Resümee. Es ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Mario-Spiel, dem es an ernsthafter Herausforderung bei der tatsächlichen spielmechanischen Umsetzung mangelt. Es ist von der Herausforderung so, erkenne, in welcher Situation du dich befindest, habe die nötige Übersicht, sei aufmerksam, erkenne, was quasi die Aufgabenstellung ist und sowas. Da ist es manchmal echt schön und da ist es auch manchmal recht angenehm, aber wenn es halt um diese klassische Jump'n'Run-Herausforderung, ja, Geschicklichkeit, Präzision, Reaktionsvermögen geht, da ist es mir zu seicht, da ist es zu zurückhaltend und das auch, sage ich mal, fast bis ganz, ganz, ganz kurz vor Schluss. Ansonsten ist es fantastisch gepolished, es ist wirklich randvoll mit relevantem Content, auch wenn durchaus Füllmaterial und Fluff und Quatsch mit dabei ist, aber es ist wirklich, wirklich eine ordentliche Packung. Es ist extrem charmant, es ist vom Artdesign her manchmal wirklich wunderschön, es ist technisch blitzsauber. Es ist ein Spiel, wenn ich hier geneigt wäre, zu versuchen, eine objektive Wertung zu vergeben, was wir nicht tun, aber dann gäbe es ganz wenig, was man vorbringen könnte, um diesem Spiel irgendeine 90er-Wertung zu verweigern. Ich tue es trotzdem, aus den genannten Gründen, weil so schön es ist, so perfekt es ist, so sehr es mich reingezogen hat und so sehr es ein wirklich hervorragendes Spiel ist. Es ist für mich, es geht um meine grüne Wiese, ja, es ist für jemanden, der sozusagen auf meinem Fähigkeitslevel Spiele spielt, einfach zu mau auf der Herausforderungsseite gewesen. Und wie gesagt, also auch eine 8, ja, es wird irgendwo in diesem 8er-Spektrum, auch im höheren 8er-Spektrum, würde ich es auf jeden Fall ansiedeln. Das heißt, es ist ein hervorragendes Spiel, aber für einen richtigen Adelstitel, so einen Ritterschlag oder sowas, da hat es mir an der Stelle einfach zu sehr, einfach so ein bisschen zu sehr die nötige Herausforderung vorenthalten. Ansonsten ist es wirklich ein tolles Ding. Es ist ein Spiel, das kann man Stunden am Stück spielen, man kann es aber auch einfach nur für 10 Minuten rausholen und mal schnell ein, zwei Aufgaben machen. Das ist wirklich faszinierend, wie gut ihnen das gelungen ist und wie schön und abwechslungsreich das ganze Ding gestaltet ist. Es ist ein wirklich hervorragendes Jump'n'Run in einem Genre, in dem es eigentlich so gut wie keine Konkurrenz gibt, schon gar nicht auf dem Niveau. Gerade bei 3D-Jump'n'Runs gibt es, glaube ich, nichts außer vielleicht anderen Mario-Spielen, was auf diesem Qualitätsniveau operiert. Und dementsprechend bleibt natürlich nur am Ende übrig, ja, es ist eine Vollpreisempfehlung auf jeden Fall.
Schön, 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 schön. Ich habe einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was Super Mario Odyssey jetzt eigentlich darstellt. Ich habe fast Galaxy gesagt, deswegen habe ich kurz gezögert. Scheint so ein bisschen die Chipstüte auch wieder zu sein, die sehr viele Spiele abbilden. wo die Monde halt, ja, die leckeren kleinen Umami-Einheiten vielleicht etwas zu freigebig rausgedrückt werden, aber man scheint ja währenddessen echt Spaß zu haben. Und es ist ja Mario. Also es wirkt auch auf den Screenshots und so weiter, da steckt dieser Nintendo-Federstrich drin, den andere Spiele nicht schaffen. Ich hoffe, irgendwann einmal wirst du die Switch mal aus den Händen geben, die gehört schließlich uns, die gehört dem Projekt, die muss nicht immer bloß bei dir wohnen und dann kann ich ja vielleicht auch mal reingucken. Das wäre doch schön.
Ja, neulich habe ich sie dir angeboten und dann hieß es, ja, ich habe ja meine Switch von 2 Wochen von einem Kumpel ausgeliehen, ne, reicht ja, jetzt.
Da hatte ich mir das Zelda halt schon mal angeschaut, ja, da habe ich mich schon verbrannt, ausgebrannt war ich, was Zelda angeht. Aber ist Mario Zelda? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das sind ja, 2 Paar Schuhe.
Das war ja keine Zelda-Kritik, ja. Da war ja eine allgemeine Switch-Müdigkeit, war das ja, die da postuliert wurde, Herr Stange. Nein, 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 natürlich kannst du die gerne haben, sobald ich noch die verbleibenden, ich glaube, 143 oder so Monde eingesammelt habe. Ja? Also, wie lange kann das wohl dauern?
Nee, jetzt wirklich ganz zum Schluss. Du bleibst noch dran? Du bist nach wie vor interessiert und motiviert?
Ja, ja. Wie gesagt, schön. Es ist ein hervorragendes Spiel.
Schön.
Ja? Nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. Nur weil ich sage, das ist jetzt keine 90. Eine 90 hat für mich halt irgendwie etwas zu leisten, was halt was... Ha, ne, das sollte schon etwas mindestens Epochales sein sozusagen und es war halt zu lange so ein Ding, wo ich gedacht habe, so hey, ist einfach toll, ja, aber halt nicht, wow, mein Gott, ist das großartig, aber es ist halt ein super Ding, also immer mal wieder abends nochmal so, ne, so eine halbe Stunde, ja, 4, 5 Mündchen eingesammelt und dann kann man das auch wieder beiseite legen, so funktioniert es nach wie vor hervorragend. Ja, und es ist halt einfach wieder, oh, es ist so ein schönes, positives Spiel, ne? Wir haben überall Dark, Gritty, Violence, sonst irgendwas und so. Es ist halt immer wieder erholsam, zwischendrin so Nintendo-Spiele mal einzuschieben, um einfach mal in eine Welt abzutauchen, in der nicht ständig Menschen die Köpfe weggeschossen werden.
Apropos, ich muss es bald wieder zurück, Menschen die Köpfe wegschießen oder ihnen mit einem Hackebeilchen die Beine kurz über dem Knie abzutrennen.
Richtig.
Ach, ja. Arbeit.
Das müssen wir alle. Ja. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ja, für uns zurück an die Arbeit und für Sie zurück in die trostlose Realität. Dieser Podcast, dieser kleine Eskapismus geht nun zu Ende. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Wertschätzung hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für euch gewinnbringend. Und wir hören uns dann in naher Zukunft wieder. Bis dahin.